Als ich meine Kollegin Nathalie neulich ganz unschuldig gefragt habe, wie der Test von Stalker 2 so läuft, da antwortete sie mit nur einem Satz, der im Grunde auch alles gesagt hat, nämlich, ich zitiere, meine Würstchen stehen alle, das macht mich so wahnsinnig. Dazu ein Screenshot von Würsten, die auf einem Tisch stehen, so hochkant wie Bierflaschen. Und ich meine, klar, wenn ich eine Wurst irgendwo abstellen möchte, dann mache ich die auch. Okay, wisst ihr was, das klingt jetzt alles ein bisschen komisch. Ich höre lieber damit auf, womit ich aber jetzt erst anfangen möchte, ist über Stalker 2 zu sprechen. Denn das war tatsächlich für uns ein sehr schwieriger Test oder ist es sogar noch, weil wir ja noch weiter daran testen müssen und dürfen ein paar Tage, ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate, je nachdem, wie lange daran auch noch gepatcht wird. Um darüber zu sprechen, begrüße ich natürlich Nathalie. Herzlich willkommen.
Hallo.
Oh je, oh je. Du kannst gleich über alles sprechen. Das hier ist ein Safe Space, sozusagen. Niemand schaut uns zu an der Stelle. Ebenfalls begrüßen darf ich Jonas, der unser Testvideo gemacht hat zu Stalker 2. Grüß dich.
Hallo.
Hallihallo. So, Nathalie, wie geht's dir jetzt inzwischen nach über 70 Stunden, die du in Stalker 2 verbracht hast?
Ich habe es gerade schon off-camera erzählt, aber ich habe zwei neue graue Haare entdeckt. Ich bin sehr übermüdet. Nee, das war tatsächlich eine sehr anstrengende Testphase aus sehr vielen unterschiedlichen Gründen. Ich war gestern erstmal auch erleichtert, als dann so der größte Teil quasi über den Berg war, als der Test dann online ging und als wir auch gesehen haben, okay, andere Tester hatten auch dieselben Probleme wie wir. Weil das ist natürlich bei solchen Bug-Sachen auch immer. Manchmal kommen sie nicht. Und es ist natürlich auch für uns keine einfache Entscheidung zu sagen, okay, wir geben jetzt erstmal keine Wertung und gehen vielleicht sogar mit einer Kaufwarnung raus. Deshalb war es erstmal schön, in Anführungsstrichen zu sehen, dass wir eben nicht allein mit diesen Problemen waren. Es war danach ein bisschen komplizierter dann noch gegen die Kommentare anzukämpfen. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich glaube, da müssen wir auch ein paar Sachen nochmal klarstellen. Ja, es ist einfach insgesamt ein sehr enttäuschender Test, weil ich habe mich eigentlich echt gefreut und Jonas und ich haben ja vor einem Monat erst die letzte Preview geschrieben und konnten in Prag bei den Entwicklern im Office das erste Gebiet 3 Stunden lang anspielen und wir waren ja total begeistert. Also es lief super, wir hatten klar kleinere Bugs, aber nichts Ungewöhnliches für so ein großes Open-World-Spiel und uns hat einfach auch das Design der Welt gefallen, wir waren total angetan. Und die ersten 20 Stunden bei mir waren auch tatsächlich richtig gut. Ich hatte super viel Spaß damit. Ich hätte, wie gesagt, nach 20 Stunden hätte ich vielleicht 3 Punkte abgezogen für die Technik und gut wäre gewesen. Und danach ging's halt los. Und wenn du ein derart großes Spiel testest, das auch so schon Open World designtechnisch Probleme hat, und dann bist du auch noch die ganze Zeit mit irgendwelchen technischen Herausforderungen konfrontiert, mit Plotstoppern, mit FPS-Drops und was nicht alles, dann ist das einfach sehr schwer, dass wir auch teilweise Momente hatten, wo wir gesprochen haben, hey, ist das jetzt ein Bug oder einfach schlechtes Spieldesign? Und ja, das ist halt einfach für eine so kurze Testphase, wir hatten ja nur 7 Tage Zeit, das ist einfach die Hölle gewesen.
Ja, Jonas, wie geht's dir und deiner Anzahl grauer Haare?
Die waren leider schon vorher höher, aber ja, also ich kann mich da im Großen anschließen. Ich würde sogar noch ergänzen, dass es auch inhaltlich sehr schwierig war, weil wir eben nicht eine Version hatten, die wir gespielt haben, sondern weil auch wirklich fast jeden Tag nochmal ein neuer Patch kam. Das heißt, wir konnten uns halt nicht mal drauf verlassen, dass das, was wir am ersten Tag gespielt haben, am nächsten noch da ist oder umgekehrt. Spoiler, viele Fehler sind natürlich geblieben. Hier und da ist mal was besser geworden, da was schlechter. Mhm. Aber das war halt auch super herausfordernd, da schon mal was in Richtung Testartikel überhaupt zu machen, weil uns natürlich bewusst war, dass auch noch mehr Verbesserungen kommen werden. Und deswegen war das wirklich so ein Gang auf Messerschneide. Und ja, also ich bin unterm Strich wirklich einfach sehr traurig, weil ich hatte richtig, richtig Bock auf das Spiel. Sehr, sehr, sehr viel Bock. Und ich glaube, die traurigste Erkenntnis ist, wenn man irgendwann feststellt, dass es eben nicht nur die Bugs sind. Und als das dann so eingesetzt hat, dann ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, ehrlich gesagt.
Ja, ich kann das nachvollziehen. Auch unsere Technikabteilung übrigens ist wahnsinnig verstört von den ganzen Techniktests, die sie ja auch immer wieder neu machen durften, wenn ein neuer Patch rausgekommen ist, um zu gucken, gibt es bestimmte Performance-Probleme noch oder muss man das jetzt nochmal komplett neu einordnen und solche Sachen. Es ist immer super ärgerlich, wenn es so eine Testphase ist, in der sich solche Dinge dann noch ständig ändern. Ja, obwohl man ja eigentlich auch weiterkommen möchte und mehr vom Spiel sehen möchte. Ich habe da total, ihr seid zu jung, um das miterlebt zu haben, seid froh, aber ich kann so Geschichten aus dem Krieg erzählen, weil ich habe totale Gothic 3 Vibes gekriegt bei diesem Test. Für alle, die auch zu jung sind, um sich dankenswerterweise daran nicht mehr erinnern zu können, Gothic 3 hat die GameStar 2006 getestet und das war eine Version von diesem Spiel, die sehr kaputt war, wie es ja dann auch war, als es in Handel gekommen ist, aber die auch während des Tests immer wieder neu gepatcht wurde, mit der zusätzlichen Hürde, das hatten wir bei Stalker jetzt in der Form zum Glück nicht, dass auch teilweise Spielstände inkompatibel waren zwischen diesen Patches, sodass der Daniel Maciewski, der es damals für GameStar getestet hat, auch neu anfangen musste, immer wieder, und dieses Startgebiet irgendwann nicht mehr sehen konnte, weil das halt 30 Mal gespielt hat. Also, von diesem einen Ding sind wir verschont geblieben, jetzt was Stalker angeht. Aber um mal mit Zahlen zu untermauern, was ihr gerade gesagt habt, GC war so nett, uns eine Liste zu schicken von Bugs, die sie gefixt haben, jetzt auch in den letzten Tagen, bevor dieses Spiel tatsächlich released worden ist. Da sind alleine drin 70 Fehler der höchsten Kategorie, darunter 32 kritische Plotstopper. Wo du so sagst, 32 kritische Plotstopper in den letzten Tagen vor Release, klingt für mich nach einer deutlichen roten Flagge. Und ich bin ja jetzt kein Spieleentwickler, aber ich weiß aus Gesprächen mit Spieleentwicklern, wie sowas entstehen kann, ne? Weil viele Dinge auch erst am Ende einer Entwicklungszeit zusammenkommen, man viele Probleme auch erst ganz am Ende sieht, wenn alle Spielsysteme drin sind, wenn alle Bestandteile des Spiels zusammenkommen. Aber Stalker 2 ist ja jetzt auch schon ein paar Mal verschoben worden und dann gibt es trotzdem noch 32 kritische Plotstopper, dazu 36 Plotstopper, die unter bestimmten Bedingungen auftraten. Ich glaube, Nathalie, bei dir war einer drin, wo man die Sprache umstellen musste, damit man weitergekommen ist.
Ja, das war, ich habe es zufällig gelöst, weil bei mir ging es nicht weiter. Da hat ein Charakter gesagt, folge mir. Und ich so, okay. Und dann stand er halt vor mir und ist nicht mehr weitergelaufen. Egal, was ich versucht habe. Ich habe zigmal neu gestartet und dann dachte ich mir, okay, das ist ein Plotstopper und ich wollte die Sprache eigentlich nur auf Englisch stellen, um zu gucken, wie die Quest auf Englisch heißt, damit ich die Devs anschreiben kann. Und plötzlich, während ich quasi mir das notiere, geht's plötzlich weiter und ich war so, oh, okay. Also falls ihr sowas habt, stellt einfach mal die Sprache um.
Wahnsinn. Also Dinge, die eigentlich zu dem Zeitpunkt jetzt eh nicht mehr hätten im Spiel sein dürfen. Diese Liste, die sie uns geschickt haben, enthält über 1300 Bugfixes. Da sind auch irgendwie über 100 Absturzursachen, die noch repariert wurden, so kurz vor Release. Plus, es gibt immer noch welche wahrscheinlich, ne? Und wir werden gleich dazu kommen. Wir haben jetzt natürlich auch die Version nach Release gespielt oder das, was ihr spielen könnt, die aktuell, sagen wir mal, nicht reparierte, aber das, was es jetzt halt ist zur Veröffentlichung. Aber das, was wir angefangen haben zu spielen und ich habe auch angefangen es zu spielen, hatte halt 1300 Bugs mehr.
Ne? Ich will da auch noch kurz reingehen mit einer Einordnung, weil gerade sehr viele natürlich in den Kommentaren schreiben, ja, Day-One-Patch hat viel gefixt und bei mir läuft's super. Euer Day-One-Patch ist unser Day-Zero-Patch, den wir seit Dienstag spielen. Also die Version, die ihr jetzt bekommen habt, spielen wir schon seit längerem und darauf basiert unser Test halt auch. Mhm. Und da sind halt viele Fehler einfach nicht gefixt. Ich weiß, dass die Xbox-Patches später kamen. Also unser Kollege Dennis von der GamePro, der hat seine Patches immer 3-4 Tage später erst bekommen. Und es ist dann auch dieser 140 GB-Patch, den die Leute auf der Xbox nochmal runterladen mussten jetzt vor Release. Das ist aber nicht der Patch, auf den wir jetzt warten, um die finale Wertung zu vergeben. Der soll nämlich nach Release jetzt folgen. Also ich habe eigentlich gedacht, dass er am Release-Tag noch kommt, aber wird dann irgendwann die Woche noch aufploppen. Das heißt, da gibt's einfach auch Missverständnisse. Wir haben die Version, die jetzt draußen ist, schon gespielt und das ist die Broken-Version, die wir kennen. Wir hatten 4 große Patches. Der erste kam am 13. direkt nochmal hinterher, der nächste dann am 14., der dritte dann am Wochenende irgendwann und der letzte jetzt, wie gesagt, am Dienstag, der Day-Zero-Patch. Deshalb sind halt diese ganzen Kommentare, die sagen, ja, aber bei mir, ich spiele jetzt seit 2 Stunden, da läuft alles supi. Ja, bei mir lief nach 20 Stunden auch alles supi. Deshalb, ja, das ist halt einfach gerade eine sehr schwierige Diskussion.
Und ich kann an der Stelle auch ergänzen, selbst im Video haben wir von diesem neuesten Patch sogar was drin, nämlich das kaputte Handelssystem. Also erfahrungsgemäß, Videoproduktion dauert natürlich deutlich länger. Also wir haben Montag schon damit angefangen, Dienstag und Mittwoch geschnitten. Entsprechend natürlich, da haben wir eine längere Pipeline, das dauert ein bisschen länger. Aber selbst da haben wir aus den aktuellsten Sachen sogar Szenen noch drin. Also es ist da immer noch nicht repariert.
Um vielleicht auch unsere Timeline hier nochmal zu erklären, wir nehmen hier einen Tag nach dem Stalker 2 Release auf. Auch das liegt daran, dass dieses Video ja noch geschnitten werden muss, bevor es erscheint, beziehungsweise dieser Podcast. Und der liebe Holger, der das macht, dem möchte ich jetzt auch nicht zumuten, das einfach mal über Nacht noch schnell hinzudübeln. Ne? Wir sind halt nicht wie Spieleentwickler, die alles auf dem letzten Meter machen, sondern wir geben unseren Leuten ein bisschen mehr Zeit, sagte er jetzt, und am Ende ist alles kaputt in diesem Video, kann auch immer passieren. Aber ne, so ein bisschen, damit ihr die Timelines kennt, jetzt wo wir uns bewegen. Auch das ist jetzt vielleicht, je nachdem, wann ihr das schaut, ein kleines Fenster in die Vergangenheit. Aber es geht ja auch gerade darum, nochmal klarzustellen, wie schwierig diese Testphase war. Und ja, auch ich hab's gespielt. Wir hatten übrigens, das muss man auch mal loben erwähnen, die absurde Situation eines völligen Key-Überflusses, eines Zugangsüberflusses, was Stalker 2 angeht. Weil es ist oft so bei diesen großen Spielen und gerade bei großen Spielen, wo ja, natürlich auch die Entwicklerteams wissen, es ist kritischer. Ne? Also die kennen ja ihr Spiel, die wissen, welche Probleme da noch drin sind, welche Fehler da noch drin sind. Dass sie so sehr, wenn es überhaupt einen Zugang gibt vor Release, dass sie sehr, naja, sparsam bis geizig sind, was die Anzahl an Keys angeht, die sie an die Presse verschicken. Dann sagen sie, ja, hier ist einer. Wir sind vielleicht, okay, ja, weil ihr die GameStar seid und auch noch einen Technikcheck machen wollt, dann sind es zwei. Ach, ihr wollt auch ein Video machen? Naja, okay, dann müssen wir mal den Headquarter anrufen. Na, so ungefähr. Also es ist oft schwierig. Und bei Stalker war es so, okay, hier sind 40 Keys. Spielt es einfach alle. Und das war was uns sehr optimistisch gestimmt hat, weil wir gesagt haben, ja geil, wenn die so freigebig sind. Man muss auch dazu sagen, es war erst eine Woche vor Release, als wir diese Keys bekommen haben. Also am 13. November hatten wir dann Zugang zum Spiel. Und für so ein riesiges Spiel ist das eine recht knappe Zeit. Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung. Ich habe The Witcher 3 getestet, ich habe Fallout 4 getestet. Das waren auch immer so, ne, also da findest du nicht viel Schlaf, sage ich mal. Nathalie, es tut mir leid in der Zeit. Aber das sind dann halt immer die Brocken. Und umso schöner ist es, wenn man dann so viele Keys bekommt. Also das war eine sehr positive Situation. Aber wenn man dann halt sieht, oha, es sind halt, je weiter vor allem man dann kommt im Spiel, desto, na, wie will man sagen, desto mehr fällt es auseinander, oder? Weil das ist ja im Prinzip das, was ihr beide sagt. Dann wird es auch immer unbefriedigender, einfach an dem Test zu arbeiten.
Ja, also wir hatten ja auch dadurch, dass wir so viele Keys hatten, den super Vorteil, dass wir mit den unterschiedlichsten Systemen testen konnten. Und das ist halt, es lag nicht an irgendwie schwachen Rechnern oder zu starken Rechnern oder sonst irgendwas, sondern die Probleme waren einfach durch die Bank weg bei allen. Und wenn wir halt dann, keine Ahnung, 30 Leute haben, die reingespielt haben und alle sagen, hey, was ist denn hier los mit Performance und Bugs und was nicht alles, dann bestärkt es dich als Tester natürlich auch, okay, es ist gerade wirklich ein allgemeines Problem. Ich fand es sehr, sehr schade, wie sich das entwickelt hat, weil ich finde auch, also das habe ich auch in meinem Test geschrieben, ich finde, das erste Gebiet ist nicht nur aus technischer Sicht sehr, sehr gut, sondern eben auch aus Spieldesign-Sicht, weil es halt im Grunde so eine eigene kleine Open World ist, die so abgeschlossen ist erstmal, bis du mit der Hauptstory weitermachst. Und da ist Stalker halt einfach richtig toll. Da kann es noch glänzen mit den ganzen Nebenquests, mit den tollen Anomalien, mit den Besonderheiten, die so im Spiel nicht nochmal vorkommen. Und je weiter man halt gespielt hat, desto stärker waren natürlich die ganzen Bugs und technischen Probleme, aber eben auch diese Open-World-Krankheit, die dann Stalker befallen hat. Und es war sehr oft einfach unfassbar schwierig, sich durch beides durchkämpfen zu müssen. Ich bin jetzt bei über 70 Stunden und ich bin immer noch nicht durch mit dem Spiel. Nicht nur, weil halt die ganze Zeit irgendwie meine Frames in den Keller droppen und ich nicht mal mehr ins Menü kann und Alt-F4 muss und neu starten und dann die Shader nochmal neu laden muss, sondern eben auch, weil manchmal musst du halt ewig lange durch diese Welt stampfen. Also die Open World ist halt derart groß, es sind 64 Quadratkilometer. Ich hatte einen Fall, da wollte ich ein bisschen mit der Hauptstory vorankommen. Und dann hatte ich einen Punkt, da musste ich aus dem Norden in den Süden laufen. Das waren, ich weiß nicht, 3 Kilometer oder so, 2,5. Und ich habe 2 reale Stunden gebraucht, weil ich habe auf der Map halt geguckt, aha, hier sieht's aus, als könnte ich da in dieses Gebiet, dann laufe ich da mal hin. Das hat schon ewig, ich habe nebenher, keine Ahnung, Videos und Podcasts geguckt und was nicht alles. Mhm. Und dann bin ich da angekommen, habe die Gegner beseitigt, laufe zu dieser Tür und dann steht da so ein kleines X und gesperrt. Und ich so, oh, okay. Was heißt das jetzt? Und dann gucke ich auf die Map und ich sehe, okay, hier wäre ein alternativer Weg, aber ich weiß, dass da der Weg auch versperrt ist, da komme ich auch nicht rum. Und dann schaue ich halt weiter und der richtige Weg wäre halt komplett außen rum gewesen. Und das hat auch nochmal eine Stunde gedauert. Und ich saß vorm PC und mir ist hier so eine Träne einfach runtergeflossen, weil ich mir dachte, ich bin jetzt 2 Stunden einfach nur gelaufen. Und das ist halt einfach ein Designproblem, das Stalker halt zusätzlich noch hat, leider.
Und da ergänzend übrigens, gerade das mit der verschlossenen Tür, es gibt wirklich, das ist mir jetzt auch gestern Abend nochmal passiert, es gibt wirklich einfach Bereiche in der offenen Welt, die für Quests oder Haupt- oder Nebenquests gedacht sind und einfach zu sind. Also es passiert leider immer mal wieder, dass man Sachen erkunden will, kann man aber nicht, weil sie nicht dafür gedacht sind zu erkunden. Bei so größeren Gebäuden finde ich das sehr einleuchtend, so gerade bei dem Circa-Gebäude oder wenn es hinterher in Richtung Primblatt geht, dass da Sachen abgesperrt sind, alles völlig fein. Aber bei so kleinen Gebäuden, die halt wirklich rufen, komm zu mir, loote mich, dass man da dann nicht rein kann, das ist manchmal wirklich ein bisschen frustrierend und das kommt halt oben drauf. Also ich würde bei Natalie da anschließen und sagen, es ist halt die Größe und es ist auch so ein bisschen leider immer mehr nicht zu wissen, wie man diese Welt vernünftig, diese Open World vernünftig nutzt.
Ja, ich finde, um das nochmal zu untermauern, das fand ich auch irritierend, weil ich nämlich das selbst getestet habe. Es gibt eine Nebenquest, da muss man erst an einen Ort gehen, in einen Bunker und dann danach an einen anderen Ort, in ein Haus. Und ich bin, zu meiner Schande, wie ich gestehen muss, aus diesem Bunker nicht mehr rausgekommen, weil mir Jonas erst jetzt erklärt hat, dass ich in diesem Bunker eine Sicherung hätte finden müssen, um halt dort irgendwie eine Tür zu öffnen, die mich dann rausbringt sozusagen. Ja, da habe ich nicht geblickt. Das war einfach nicht erkennbar im Spiel für mich oder zumindest schwer erkennbar. Aber deswegen saß ich in diesem Bunker fest. Aber ich habe mir gedacht, ich bin ja schlau, dann lasse ich mir doch einfach von der Person, die man in diesem Bunker trifft, sagen, wo ich dann hin muss und gehe dahin, ne, bevor ich in diesen Bunker reinsteige. Also lade meinen Spielstand vor dem Bunker und gehe einfach zum Ziel, weil ich weiß ja jetzt, wo es ist. Bin dann da hingegangen, komme zu einem Haus, Haus ist zu. Komme nicht rein, weil die Quest noch nicht bis dahin fortgeschritten ist und weil das Spiel dann in dem Fall diese Flexibilität nicht hat zu sagen, ja klar, ich hätte ja auch zufällig einfach über dieses Haus stolpern können, wenn ich die Quest nicht gehabt hätte, dann hätte ich ja trotzdem das dann machen können, was da ist, ne, und die Quest damit erfüllen, ohne sie gehabt zu haben, gibt's aber nicht, ne, also was bisschen, also ist jetzt kein großer Kritikpunkt an dem Spiel, wollte nur noch mal darstellen, was es dann heißt, es ist halt schade, einfach dann über solche klar Quest-gelockten Schauplätze zu stolpern, wenn der Rest des Spiels so eine Sandbox ja eigentlich ist und sagt, geh hin, wo du willst. Ne? Mach, was du willst.
Das sind aber die Momente, wo man einfach diese Kulissenhaftigkeit, sag ich mal sehr eloquent, der Open World einfach merkt. Also du kommst halt sehr oft an Orte, wo du denkst, okay, hier muss doch was sein, weil die einfach so besonders aussehen und so ausgefallen sind, einfach visuell. Und dann ist da einfach absolut nichts und du bist total verwirrt. Und später hast du halt eine Hauptquest, die dich genau dahin lenkt und dann hast du plötzlich irgendwas. Und ja, man kann argumentieren, ja, aber die Welt verändert sich ja in der Zwischenzeit oder wie auch immer. Aber ich finde, man merkt einfach, dass Stalker so einen sehr, eigentlich fast schon linearen Weg hat, der dich durch diese Open World auch führt. Und in diesen Momenten, wenn du halt wirklich diese Missionen machst, in diesem Moment ist Stalker auch wirklich super. Es macht irre viel Spaß, wenn du dann irgendwie so einen quasi Mordfall ermitteln musst. Okay, wo ist die Leiche und was ist hier passiert? Und dann muss ich dahin laufen und dahin laufen. Und dann hast du diese Quest, die dann in irgendeinen coolen Fight mündet oder so. Dann sitze ich dran und denke mir, ja, Mann, das war gerade richtig cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Ich habe so coole Orte gesehen. Aber wenn du halt wirklich nur auf freie Faust erkundest in dieser Open World, wirst du halt einfach leider nicht belohnt. Also es ist nicht wie bei Red Dead Redemption 2, dass du dann irgendwie ständig auf coole kleine Geschichten stolperst oder so. Hier und da ja, aber halt, wenn man sich die Größe anschaut und dann wie oft das halt passiert, das lässt dich halt sehr ernüchtert zurück.
Und ich kann da nur noch ergänzen und das nur noch mal betonen. Ich glaube, von den Leuten, die sagen so, ja, aber lange laufen und durch die Welt stromern und so und keine Schnellreisesystem, das gehört ja zu Stalker auch dazu. Das ist ja so ein bisschen realistischer. Ich glaube, man macht sich zu Beginn keine Vorstellung davon, wie viel man wirklich durch nichts läuft. Also gerade wenn man aus dem Sumpf in den Norden laufen muss, da passiert einfach nichts. So, ja, es kann mal ein Random Encounter kommen, da können wir gerne gleich auch noch ein, zwei Worte zu sagen, die funktionieren mich leider auch immer noch nicht so, wie sie sollten. Aber es passiert auch, dass man eine Straße langläuft und dann kommt vielleicht mal eine Anomalie, so eine Blitzanomalie oder eine Windanomalie und das war's. Und man geht halt wirklich minutenlang einfach nur geradeaus. Also es ist nicht so, dass da was Spannendes passiert. Und Stichwort Kulissen, Haftigkeit, da ist dann halt auch das Problem, selbst wenn das Wetter sich verändert und es jetzt nicht gerade eine Emission ist, sieht es schick aus, aber es passiert nichts. Es ist einfach nur, man rennt da durch bis zum nächsten Moment, wo es dann wieder gut wird. Und die Missionen, die sind gut. Das ist auch die Stärke. Ich liebe es auch, dass man innerhalb dieser Mission, wenn man halt nicht gerade auf sowas stößt, wie ich trickse die Mission aus und renne schon zum Ziel, dann kann man durchaus in dem Rahmen wirklich coole Sachen machen. Also ich habe das im Video gezeigt und ich finde, das ist auch immer noch einer meiner Lieblingsmomente, dass ich bei einem Typen ankomme, der was von mir will. Und ich zu dem Zeitpunkt, wo ich gar keinen Bock hatte auf noch eine Questkette mit, geh mal hier hin, lauf mal dahin. Ich so, nee, ich will jetzt weiterkommen. Und ich habe den einfach mit einer Granate weggeballert. Und das ging. Das war völlig legitim. Und das ist halt immer in diesen abgesteckten Bereichen. Es ist wirklich, wirklich großartig.
Ja,
aber auch abseits davon, also selbst wenn du den Auftraggeber nicht irgendwie abknallst, die kleinen Quests haben auch immer oder meistens so eine Entscheidung, die du dann treffen kannst. Also du kannst halt immer gucken, okay, ich habe zum Beispiel einen Wissenschaftler getroffen, der so ganz spezielle Hundehalsbänder gesammelt hat. Und dann hat er mich irgendwo hingeschickt, damit ich die aktivieren soll. Und dann kam halt jemand anders und sagte, nee, mach das Gerät mal kaputt, damit er seine Forschung nicht fortsetzen kann. Und dann kannst du dich entscheiden, was machst du? Und dann gibt es, je nachdem, wie du dich entschieden hast, eine Folgequest. Und dann entwickelt sich das auch alles irgendwie. Und das ist so cool, weil ja, unter der Haube sind das immer noch die alten Stalker-Quests, wie wir sie schon aus den alten Spielen kennen. Töte Hunde, geh dahin und bring den Stalker um. Aber wie sie verpackt sind, ich fand das so cool. Das macht richtig viel Spaß.
Ja, definitiv. Und auch diese Sandboxigkeit, auch da, ich bin heute Morgen, als ich es nochmal gespielt habe, zu so einer Basis gekommen, wo so ein Typ an der Tür stand und gemeint hat, also Entschuldigung, hier kommst du nicht rein ohne eine Einladung von unserem Boss. Und ich meinte dann halt so, für mich, das kann man im Spiel nicht sagen, warte, hier ist meine Einladung. Sie heißt Pump Action Shotgun, ne, und hab mich halt dann da durchgeballert. Das geht nicht überall, ne, das geht auch nicht mit storyrelevanten Charakteren, da kannst du die Waffe nicht einfach ziehen und sagen, ich habe jetzt keinen Bock auf die Handlung. Also bei Leuten, die wirklich wichtig sind, da ist es nicht so flexibel, das macht aber auch nichts, es will ja seine Geschichte erzählen. Aber diese Stellen liebe ich, ja, wenn ich einfach sage, okay, ja, ist mir doch, vielleicht hätte ich den später noch getroffen, diesen Räuberhäuptling oder wer auch immer das war, der da gewohnt hat in diesem Hauptquartier, ich habe ja nicht mit ihm geredet. Aber ist jetzt halt, ne, der hat mich dumm angemacht an der Tür. Ich bin halt trotzdem reingelaufen, die greifen mich an. Es war ja Notwehr im Endeffekt. Ja, und das, solche Sachen sind die Stalker-Momente. Oder auch wenn du einen Typen triffst, der in so einem Feld aus Anomalien festsitzt und sagt, hilf mir hier rauszukommen. Ich meine, klar, muss ich nicht. Ja, aber ich kann natürlich sagen, okay, lauf mir nach und dann laufe ich einen Weg durch diese Anomalien und er läuft mir auch tatsächlich so hinterher, dass er es dann durchschafft und bedankt sich, gibt keine geile Belohnung leider, ist halt auch einer der Aspekte, aber er sagt, hey, danke, dass du mich da rausgeholt hast. Und trotzdem schön, ne, weil es halt atmosphärisch ist, weil es zu der Welt passt, weil es interaktiv ist, weil es so kleine Begegnungen einfach sind. Und um das auch nochmal zu ergänzen, scheiß Hunde. Ja. Weil es gerade gesagt, diese Mistkrötenköter, ey.
Aber noch schlimmer als reguläre Hunde sind diese, wie heißen die, Pseudohunde? Wo es nur einen richtigen Hund gibt und der Rest sind so Doppelgänger, weil ich kann die nicht auseinanderhalten. Also ich weiß nicht, ob ich einfach zu blöd dafür bin, aber das ist so schlimm. Ich finde die furchtbar.
Ich glaube nicht, dass es an dir liegt. Ich kann es auch nicht.
Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob mich meine Erinnerung täuscht, aber ich meine, dass es in den alten Spielen waren, die farblich ein bisschen unterschiedlich, oder nicht? Dass der echte Hund irgendwie heller oder dunkler war als die
anderen. Ich meine schon, aber ich glaube auch, dass es dir dadurch, dass die Grafik damals ein bisschen reduzierter war, mehr aufgefallen ist. Also jetzt gerade mit der Unreal Engine 5 Grafik sieht es teilweise, das ist übrigens auch ein Problem für menschliche Gegner, die sehen unterschiedlich aus, aber der Detailgrad ist teilweise so hoch, dass du sie trotzdem nicht unterscheiden kannst.
Ja, ich sage euch, was passiert, wenn mir ein Hund folgt oder wenn ich so ein Hunderudel, ist mir völlig egal, ob das Pseudohunde oder echte Hunde sind, ich schieße einfach um mich in Panik, ja. Weil die dich innerhalb von Millisekunden kaputt beißen, die Mistviecher. Und das gehört ja auch mit zu der, ja, Faszination von einem Stalker. Die Gefahr ist halt überall und auch wenn man ziemlich viel Munition findet, muss ich sagen, überraschend viel für ein eigentlich Survival-Spiel, nachdem mich so ein Hunderudel irgendwo überfallen hat, habe ich deutlich weniger Munition, weil ich halt die Hälfte davon in die Botanik geballert habe, im Versuch, diese rumflitzenden Mistdreckshunde zu treffen. Und ich glaube auch, es gibt ja diesen AI-Director im Spiel, dieses quasi KI-System, was halt die Welt mit Gefahren auch bevölkert, damit es halt herausfordernd und gefährlich bleibt. Und das spawnt halt einfach diese Hunde in die Welt, immer wenn es das Gefühl hat, mir geht's zu gut, glaube ich.
Ja.
Nicht nur die Hunde übrigens. Das ist ja auch einer unserer großen Kritikpunkte gewesen, dass dieses System halt viel zu sichtbar ist,
ja.
Indem es wirklich auch teilweise Leute direkt vor dir hingesetzt hat. Wie du gesehen hast, dass sie aus dem Nichts spawnen. Das ist tatsächlich jetzt übrigens mit dem letzten Patch besser geworden. Aber ich habe euch das schon vorab erzählt. Anstatt jetzt einfach vor dir zu spawnen, spawnen jetzt einfach hinter dir. Ich habe wirklich gestern Abend nochmal einen älteren Spielstand geladen und bin im Osten an diesem... Da liegt ein Schiff in so einem Hafen dran gegangen, sind so ein paar Anomalien. Ich bin da rübergelaufen, da war nichts, gar nichts, wirklich gar nichts. Auf das Schiff drauf war immer noch nichts. Und dann habe ich eine Truhe geöffnet und plötzlich sind sie hinter mir. Und das ist halt diese Art von Spawn, wo du merkst, dass sie spawnen und das sehr unlogisch ist, obwohl du es nicht siehst. Und das finde ich halt so schade, weil die alten Stalker haben teilweise auch diese Systeme benutzt, aber du hast es nicht immer so unglaublich klar gemerkt, wie sie spawnen.
Ich finde auch, das nimmt Stalker eine sehr, sehr große Stärke, die alten Spieler halt hatten, weil du hast super, super selten jetzt Situationen, wo du selbst entscheiden kannst, okay, will ich mich da einmischen, ja. Beziehungsweise wie gehe ich an die Situation heran? Weil die spawnen dir jetzt halt auf dem Hinterkopf und sind natürlich sofort aggro und fangen an zu schießen. Und du hast nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich laufe jetzt außen rum oder ich warte, bis die Banditen jetzt die Hunde erlegt haben und erlege dann die Banditen und sammle den Loot ein. Oder ich stürze mich jetzt mit beiden Parteien, die da kämpfen, in den Krieg. Also du hast diese Situation einfach super, super selten. Ich weiß noch, ich hatte einen Moment, wo ich komplett nackt war. Also ich hatte wirklich gar keine Munition mehr. Und ich wurde von 3 Blutsaugern angegriffen in so einem Sumpf. Und ich dachte mir, okay, das war's. Ich komme hier nicht mehr raus. Und dann merke ich, die werden angeschossen von hinten. Und ich so, geil, meine Rettung. Ich laufe da jetzt hin und verstecke mich hinter dem. Und ich laufe so richtig freudig und merke, oh fuck, das sind Banditen, die mich dann auch anschießen. Und das war dann noch eine viel schlimmere Situation für mich. Aber das sind halt die Momente, die ich dann liebe in dieser Open World. Und von denen gibt's einfach so, so, so wenige, weil die Gegner spawnen und die sehen dich sofort. Auch wenn du dich nachts hinter einem Baum versteckst, die sehen dich, die wissen ganz genau, wo du bist. Und das nimmt halt sehr viel von diesem Stalker-Gefühl, wie ich finde. Aber ich wollte noch eine ganz andere Geschichte erzählen, wenn wir gerade schon bei AI und Mutanten und so sind. Weil ich hatte ein bisschen, also ich weiß, Halloween ist schon vorbei, aber ich hatte ein bisschen einen kleinen Horrorfilm durch einen Bug, den ich hatte. Und zwar bin ich ganz normal zu so einem Stash gestampft, weil ich mir dachte, okay, bisschen coolen Loot. Und der wurde bewacht von einem von diesen, wie heißen die, Burrow, glaube ich. Diese kleinen Kapuzenmännchen mit telepathischen Fähigkeiten. Und die haben ja auch diesen charakteristischen Schritt, den man dann immer hört, meilenweit schon, dong, 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 dong. Und ich bin dahin, hab ihn umgebracht. Das war ein furchtbarer Fight, weil ich kann die nicht ausstehen. Es war ein furchtbarer Feind. Ich habe dann neben der Leiche wie so ein Jäger ganz viele Screenshots gemacht. So, und dann bin ich an dem Stash. Und während ich da quasi noch gucke, so, was nehme ich mit, was nehme ich nicht mit, höre ich wieder dieses Dong, 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 Dong. Und ich drehe mich um und es hat die Leiche einfach wieder wieder gespawnt. Also er war dann plötzlich wieder lebendig. Und da dachte ich mir, nee, das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Ich habe mein Zeug, ich laufe einfach weg. Und normalerweise funktioniert das ja auch, weil irgendwann der Radius halt erreicht ist, wo die KI dann sagt, okay, der ist nicht mehr da, ich sehe ihn nicht mehr. Und ich stehe halt da, guck auf mein PDA, um halt die nächste Hauptquest rauszusuchen. Und ich höre wieder dieses Dong, 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 Dong. Ich drehe mich um und der läuft da so. Und es hat sich angefühlt wie in diesem Horrorfilm It Follows, wo du so einen Fluch hast, wo dir halt die ganze Zeit irgend so ein Monster hinterherläuft. Das kann aber nicht rennen, das kann nur gehen. Und das heißt, du hast immer so einen kleinen Vorsprung, aber irgendwann holst dich halt wieder ein. Und dann dachte ich mir, ach egal, wahrscheinlich bin ich halt noch im Radius. Ich gehe jetzt einfach weiter und mache die Hauptquest. Und für die Hauptquest musste ich dann in so ein Höhlensystem und ich war dann in Kellern. Und es hat locker irgendwie 40 Minuten gedauert. Und ich habe die ganze Zeit, habe ich dieses Dong-Dong-Dong gehört. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Also ist das gerade ein Soundbug? Bin ich wahnsinnig? Oder läuft das jetzt wirklich über mir quasi immer hinterher? Und irgendwann bin ich dann nach der Hauptquest wieder rausgekommen. Ich stehe auf so einer Fläche. Ich höre so ein bisschen den Wind und ich sehe in der Ferne, ah, okay, da muss ich jetzt hingehen. Und dann höre ich es halt schon wieder. Dong, und dieses Dong, 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 Dong. Und ich dachte mir, okay, es wird einfach nie mehr gehen. Ich habe neu geladen, ich habe neu gestartet, das ganze Spiel. Es ist einfach nicht mehr weggegangen und ich wusste, ich muss jetzt dagegen kämpfen. Sonst verfolgt mich einfach bis zum Finale. Und dann habe ich halt die ganze Zeit diese Dong, Dong, Dong im Ohr. Und dann habe ich angefangen zu kämpfen. Und er hat ja diese furchtbare Kraft, dass er Waffen aus der Hand reißen kann und diese Waffen dann auch gegen dich verwendet. Und dann hat er mir meine total bis zum Maximum aufgemotzte Shotgun aus der Hand gerissen. Und in dem Moment, als ich sie einsammeln wollte, ist sie einfach durch den Boden geklitscht. Und wer die Wirtschaft in Stalker 2 schon mal mitbekommen hat, der hätte an dieser Stelle wahrscheinlich Alt-F4 gedrückt, weil es kostet so unfassbar viel, Waffen zu reparieren, Waffen zu upgraden. Du verdienst im Vergleich super wenig Geld durch Missionen und so weiter. Und es war in dem Moment, ich dachte mir, ey, also jetzt kann es doch echt nicht mehr schlimmer werden. Ich habe ihn dann noch bekommen. Meine Shotgun war halt Geschichte. Ich hatte seitdem auch nicht mehr so eine gute Shotgun. Und es ist wirklich, es ist eine coole Story. Und irgendwo hat es am Ende dann doch ein bisschen Spaß gemacht. Aber eigentlich sollte es halt so nicht funktionieren.
Es passt auch zu diesem Credo, was auch schon früher die Stalker-Spiele hatten und was jetzt auch wieder da ist. Ist es ein Bug oder ist es eine Anomalie? Auch wenn die Gegner so weghelikoptern, wenn man sie abschießt. Es könnte auch wer weiß, was in der Zone alles passiert, könnte aber auch einfach ein Problem der Engine sein. Aber da gehe ich einfach mal volle Immersion und sage, das war gewollt.
Ja, absolut. Hat sich auch so
angefühlt. Fun Fact, das passiert mit anderen Typen übrigens auch. Also ich hatte einen Bloodsucker, der mich elendig verfolgt hat und tatsächlich auch einmal einen Soldaten.
Oh. Ah, das war dein neuer Kumpel. Ne, du hast sozusagen Companion. Ja, genau, Matt. Wir haben Stalker Matt gefunden. Ah, die Geschichten. Die Geschichten sind wundervoll. Ich hatte sowas leider noch nicht, weil ich hatte es vorhin schon gesagt, noch nicht so weit bin wie ihr. Ich bin eigentlich gerade in so einer Zwischenwelt aus Review von Stalker 2 und GameStar-Kommentare. Ne, weil ich bin noch genau in dem Teil des Spiels, wo es für mich noch zusammenpasst. Nicht, dass ich nicht auch Probleme gehabt hätte, auch so Performance-Probleme, wo ich mir manchmal denke, warum jetzt, wo kommt das her, wenn ich irgendwie neu laden muss an der Stelle, weil irgendwas passiert ist oder ich halt nochmal irgendwie anders das Spiel möchte, dann lade ich und plötzlich ruckelt's. Vorher lief's super flüssig, nach dem Laden ruckelt's. Und dann lade ich nochmal neu, läuft wieder flüssig. Hä? Okay, also solche Sachen, ne, sowas habe ich auch zur Genüge. Aber in den Gebieten, wo ich noch unterwegs bin, die Aufgaben, die ich kriege, die Nebenquests, die ich finde, die Schauplätze, die ich finde, da ist alles noch sozusagen, weitgehend poliert. Ne? Und man merkt halt wirklich, auch wenn ich dann euren Erzählungen folge, auch Nathalie, was dann in Pripyat und sowas passiert, kannst du vielleicht gleich noch erzählen. Sie haben halt, was sie gerade machen, ist, sie bügeln das Spiel sozusagen von vorne, was nicht doof ist, weil sie wissen ja auch, die Leute spielen es ja von vorne, logischerweise jetzt nach dem Release. Und jetzt kann man es so in Wellen nach hinten durchbügeln sozusagen, was eine okay Herangehensweise ist. Aber auch da nochmal, ihr seid schon weiter und je weiter man aktuell nach hinten kommt, desto mehr fällt es auseinander. Was war das, irgendwie über 50 Leute in einer Wohnung in Pripyat, die da reingespawnt sind?
Also ich bin jetzt gerade erst in Pripyat angekommen und ich muss sagen, da ist die Performance generell noch ein bisschen wackelig auf den Beinen und auch die Gegner-KI ist da jetzt noch zunehmend schlimmer. Mhm. Ich habe es auch so, dass Gegner manchmal gar nicht spawnen, wenn die Hauptquest ist, verteidige die Basis. Und dann habe ich so lauter Quest-Icons und da ist halt niemand, den ich irgendwie, gegen den ich verteidigen könnte. Aber ja, ich habe heute Morgen in die Release-Version, das muss ich auch nochmal betonen, reingespielt. Und ich habe ein Gebäude gefunden, das waren so Reihenhäuser, also so eine ganz, ganz lange, quasi ein ganz langer Gang, weil da in den Wänden die ganze Zeit Löcher drin waren. Und da waren in jedem einzelnen Raum, also in der Küche, im Bad, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, mindestens 2 bis 3 Gegner. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, dass in diesem ganzen Haus gefühlt irgendwie 150 Gegner sind. Das kam mir auch schon ein bisschen fishy vor. Aber was ich vor allem gemerkt habe, ist einfach, wie kaputt die KI in diesem Bereich war. Und das fand ich so schade, weil eigentlich ist es ein richtig cooles, ist ein richtig cooler Abschnitt, weil du halt so durch die Wohnungen da läufst von den Leuten. Es gibt auch super viel Loot und es ist irgendwie total spannend auch mal, also auch von der Art, wie dieses Level dann aufbereitet ist, also wo die Löcher sind, wo du durchgucken kannst, wo du dich verstecken könntest. Also eigentlich, wenn alles funktionieren würde, glaube ich, wäre das ein richtig cooler Fight gegen diese menschlichen Gegner. Aber die KI macht halt gar nicht mit. Die stehen halt aufeinander drauf, zu dritt, und dann knall ich einen ab und der zweite ist so, popelt erstmal so in der Nase und merkt halt einfach nicht, dass ich da bin. Und dann knall ich die anderen beiden ab und dann laufe ich weiter und plötzlich werde ich durch 50 Wände hindurch gesehen von jemandem, der noch 300 Meter von mir wegsteht, der schon Granaten nach mir wirft. Also da ist einfach diese, wann sieht mich die KI, wann sieht sie mich nicht, wann bin ich zu laut, wann bin ich zu leise. Das ist absolut undurchsichtig und das funktioniert da halt noch gar nicht leider. Und das finde ich super schade, weil eigentlich gibt's ja auch Momente, wo man sieht, was die KI kann. Und dann ist das mega cool. Also es gibt eine Hauptmission, ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Hauptmission, die in einem ähnlichen Bereich abläuft. Es ist auch ein sehr langer, schmaler Gang, wo auch so ein bisschen Balkone drüber sind und auch so Kisten, hinter denen man sich verstecken kann. Und da hatte ich einen Fight, wo die KI super war. Weil ich habe halt gemerkt, okay, wenn ich schieße und sie treffe an der Schulter oder so und die merken, oh nein, ich sollte vielleicht jetzt nicht nach vorne gehen, dann verstecken die sich auch. Wenn die merken, ich verbinde mich gerade oder muss nachladen, dann preschen sie nach vorne oder fallen mir über diesen Balkon in die Flanke, weil sie sehen, aha, ich sitze jetzt da und jetzt haben die ein bisschen einen Vorteil, wenn sie mich umlaufen. Oder wenn ich zu lange an einem Ort bin, fangen sie an, Granaten zu werfen. Und das ist halt, das macht so viel Spaß, einfach auch einen Weg sich zu bahnen und sich zu denken, okay, will ich jetzt das Feuer eröffnen, wenn ich sehe, da stehen 10 Leute, oder versuche ich es erstmal mit Stealth und versuche sie zu umlaufen. Und wenn das halt funktioniert, das ist so viel Stalker-Atmosphäre und ich finde es einfach so schade, dass in den meisten Bereichen einfach nichts davon zu sehen ist.
Kann ich ganz kurz ergänzen, ist nämlich auch einfach dieses, was ich so schade finde, ist, dass wir auch gerade am Anfang immer auch erzählt haben, wie gut die KI funktioniert, dass sie halt nicht weiß, wo wir sind, wenn sie uns nur hört und so. Und das, was ich so kurios und absolut nicht nachvollziehbar finde, ist, dass das so inkonsistent ist. Also auch innerhalb Missionen, aber vor allem in der Open World, da ist plötzlich irgendwie nach einer gewissen Zeit nichts mehr von zu sehen. Und das ist so etwas, was ich so gar nicht verstehen kann. Also weil ich weiß nicht, ob es dann daran liegt, wie die Gebäude gesetzt sind oder ob es daran liegt, dass die KI irgendwie wirklich, ich kann nicht genau festmachen, woran es liegt, aber de facto benimmt sie sich plötzlich dümmer und ich weiß nicht, warum.
Ja, gute Frage. Was ich noch ergänzen kann, ist, dass für mich das Stealth-System, also das Schleichen überhaupt in dem Spiel, sich nicht gut anfühlt. Und ich liebe es, zu schleichen. Ich bin immer der Schleich-Guy. Ich versuche immer unentdeckt zu bleiben oder dann halt Schalldämpfer an die Pistole, gibt's ja auch in Stalker 2, und dann versuchen nur Gegner so auszuschalten, dass es keiner mitkriegt. Man kann ja auch Leichen wegtragen und sowas, ne? Immer die Taschenlampe ausmachen natürlich, damit sie das Licht nicht sehen und so. Die Systeme sind drin und ist auch gut, ne? Es gehört für mich auch zu so einem Spiel, was so einen Sandbox-Ansatz hat, auch diese Vorgehensweise wählen zu können, wenn ich halt nicht mich durchballern möchte. Aber manchmal ist es halt einfach aus unerfindlichen Gründen so, dass die Gegner dich trotzdem sehen. Also auch wenn ich irgendwie gerade in der Welt irgendwo durchs Gebüsch schleiche, auch tatsächlich in der Hocke durchs Gebüsch schleiche, steht 300 Meter weiter irgendwie so ein Soldatentyp, der sagt, hey du, stehen bleiben, ja, oder sofort anfängt zu schießen. Und die schießen ja dann auch so hochpräzise, dass sie mich halt dann auch in meinem Gebüsch, wo ich gerade knie, halt headshotten. Ne? Sowas. Und gleichzeitig, dann gibt's wieder Szenen, wo dann ich durch ein dunkles Gebäude laufe, mit der Taschenlampe aus natürlich, und plötzlich steht ein Soldat vor mir, guckt mir ins Gesicht und sieht mich nicht. Ne? Und so, also es ist einfach schwer nachvollziehbar.
Ich habe das Gefühl, dass Skiff immer in einem gewissen Radius von den Gegnern existiert oder nicht existiert. Und da ist es auch egal, was zwischen dem Gegner und dem Charakter steht, also ob da irgendwie ein Hindernis ist oder nicht. Ich hatte auch mal den absurden Fall, das war auch in einem Gebäude, da habe ich eine Tür geöffnet und dahinter sind auch ganz viele aus dem Himmel so Gegner gespawnt, aufeinander drauf, so blub, 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 blub. Und einer von denen, also die anderen, haben sich so im Kreis gedreht die ganze Zeit nur und waren so, komm her! Und der eine ist halt die Treppe hochgelaufen zu mir und ich habe mich halt, ich bin durch die Tür wieder nach hinten gelaufen, um mich zu verstecken, damit ich halt um die Ecke schießen kann. Und in dem Moment, als ich diese Schwelle passiert habe, war er all clear und ist halt wieder zurückgelaufen. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich, auch je nachdem, ob du in Gebäuden drin bist oder draußen. In manchen Missionen, wie gesagt, funktioniert es fantastisch, auch dieses Stealth-System. In anderen Momenten halt gar nicht. Also du kannst wirklich, du kannst ein ganzes Gebäude zwischen dir und dem Gegner haben und die sehen dich trotzdem und wissen ganz genau, wo du bist. Auch dieses mit dem Waffensound, auch super interessant. Es gibt ja diesen Bug, ich weiß nicht, ob sie den mittlerweile komplett gefixt haben. Ich habe ihn noch ab und zu, dass deine Waffe plötzlich keinen Sound mehr macht. Und das, also du spürst nichts mehr vom Trefferfeedback oder dem coolen Waffengefühl oder sonst was. Aber immerhin hören dich die Gegner dann auch nicht. aber selbst wenn du ganz normal, also jetzt in Pripyat zum Beispiel, in diesem Haus, bin ich mit einer Shotgun durchgelaufen, das hören die auch nicht. Und ich habe keinen Schalldämpfer oder sonst irgendwas. Ich habe auch den Waffensound, aber die hören es trotzdem nicht. Und ich, also man kann da einfach keine Regeln feststellen. Nee. Und das macht es halt einfach so schwierig gerade.
Mittlerweile haben sie den Waffensound auch großteilig behoben. Also in der Regel funktioniert er jetzt deutlich zuverlässiger. Mir ist es aber auch gestern noch ein paar Mal passiert, dass die Waffe plötzlich keinen Sound mehr gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob das damit zu tun hat, wenn in der Umgebung andere Geräusche sind, ob die sich da beeinflussen oder nicht. Den Eindruck hatte ich einmal. Und es fehlen trotzdem Sounds. Also es war eine Wasseranomalie, die schwebt in der Luft, tropft Wasser runter auf anderes Wasser, ist still. Kommt nichts, gar nichts, kein Sound.
Nee, das ist eine Anomalie, das ist kein Bug.
Ja, es gibt auch manchmal, dass eine falsche Soundkulisse abgespielt wird. Also ich hatte mal den Fall, da laufe ich über so eine Wiese und la 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 und es hört sich an, als würde ich in so einer tropfenden Steinhöhle irgendwie unterwegs sein. Also
aber auch das könnte, also auch da, das ist halt das Geniale, wenn man ein Spiel entwickelt und sagt, das spielt in einer Zone, wo einfach die Gesetze der Physik nicht gelten. Und auch das ist ein Feature. Ja?
Klar.
Es gibt ja auch so Anomalien, die klingen so, als würde man Stimmen hören.
Ja, oder aber so, man merkt, wann es beabsichtigt ist und wann
nicht. Ja, genau, wo du auch so manchmal denkst, okay, aber jetzt bin ich doch nicht weit weg von dem Ding. Also eigentlich, oder warum ist es jetzt hier? Hier ist nicht mal so eine Anomalie. Ist es Absicht? Ist es nicht? Ja, man weiß es nicht. Aber also das, da würde ich tatsächlich sagen, ich möchte nicht sagen, es gehört zum Konzept, aber ich akzeptiere es, weil, um da auch mal was zu loben, wenn der Sound funktioniert, also was sie auch machen mit der Soundkulisse, ist er richtig gut. Auch wenn du durch so ein, ich liebe es ja generell in Spielen, einerseits alleine unterwegs zu sein, also diese Einsamkeit, für die Stalker ja auch steht, ne, so, und dann Ruinen zu erkunden, einfach am besten schleichen, damit mich bloß, egal was hier ist, nicht sieht, was natürlich Quatsch ist, weil das Spiel dir selber sagt, Mutanten riechen dich, du Idiot, ja, du brauchst überhaupt nicht schleichen, aber ja, egal, trotzdem, ja, ich will mich irgendwie sicher fühlen und dann da bei Nacht, vielleicht auch bei Gewitter, das zwar keine reale Gefahr ist, ne, wie Jonas vorhin schon gesagt hat, durch Blitzeinschlag, aber es ist halt super atmosphärisch, wenn es um dich rum donnert und dann hörst du so Äste knacken oder auch mal einen Hund bellen und bist sofort so, oh nee.
Ja.
Komm, ist, ne, also sofort auf 180, was so diese, wie in einem Horrorspiel ja auch, ne, wo Sound halt eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt, um dich aus dem Konzept zu bringen, um dir immer so ein bisschen kleine Audio-Trigger zu geben, dass du sagst, Moment, was war das? Ist es ein Gegner? Ne? Oder war das jetzt irgendwie nur im Hintergrund irgendwas? Das machen sie eigentlich richtig gut.
Ganz kurzer Einwurf, der Blitz kann dich treffen.
Oh.
Er ist nur keine Gefahr, wenn du im Wasser bist und er in das Wasser einschlägt, dann passiert nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass es so manchmal gescriptet ist, dass das Skiff vom Blitz getroffen wird. Das zieht auch ganz schön viel Leben ab. Aber also, was ich auch noch sagen wollte zur Soundkulisse, ich finde, die machen das auch nicht nur diese Sounds, die du wirklich dann quasi als Hunde Gebell identifizieren kannst oder so, sondern auch einfach diese atmosphärischen Töne, die sie da abspielen, so dieses Summen oder dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, White Noise. Das ist
ein Klangteppich so.
Genau. Ja, genau. Das ist halt einfach, da zieht sich mir der Magen zusammen. Dann steigst du halt wieder in so ein Labor ab und dann denkst du, oh Gott, was ist da jetzt wieder drin? Und das ist halt, das ist so cool. Und das ist genau das, was ich meine. Das sind halt die fantastischen Momente von Stalker 2. Und ich glaube, sie hätten sich wirklich einen Gefallen getan, die Open World sehr viel kleiner zu machen, damit halt diese Frequenz dieser Momente einfach erhöht wird. Oder vielleicht einfach bei dem alten Konzept zu bleiben und halt zu sagen, ja, Stalker ist halt ein Spiel, das funktioniert halt eher mit so abgeschlossenen Bereichen. Und dann führen wir dich dahin, dann führen wir dich da durch und dann kannst du weiterziehen. Also ja, ich finde halt die Open World, die verwässert das leider sehr stark.
Ich möchte das noch mal betonen, weil ich bin absolut der gleichen Meinung und ich finde, das hat auch nichts damit zu tun, dass das eben Stalker ist und da ist dann halt nichts und da ist mal was. Das ist halt eine erbarmungslose Welt, denn für mich ist das ganz einfach eine Pacing-Frage. Also durch die kleineren Hub-Welten, die ja auch offen war. Ich finde nicht, dass man in den alten Stalkern das Gefühl halt, dass man eingeschränkt ist. Im Gegenteil. Die sind ja teilweise sogar richtig ausladend. Also deswegen, dieser Open-World-Charakter, der war schon da. Aber dadurch, dass das eben abgeschlossene kleine Hubs waren, klein, ne, hatte man nie dieses Problem, was man in Stalker 2 hat, dass man irgendwie wirklich durchs zu lange nichts läuft. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man macht das alles für die Katz oder man findet einfach nur eine Wurst, die dann irgendwie auch noch sehr merkwürdig auf dem Tisch steht. Das passierte da einfach nicht so oft. So da, klar, da gibt's auch Momente, wo man dann mal nicht die große Belohnung findet, aber die Frequenz, wie Nathalie auch gerade schon gesagt hat, in der man coole Sachen findet, in der coole Sachen passieren, die ist deutlich dichter. Und das ist etwas, wo ich glaube, wo viele auch Stalker-Fans aktuell noch ein bisschen unterschätzen, was diese Größe wirklich bedeutet.
Weil das erste Gebiet ist halt genau das, was wir gedacht haben, was auch der Rest sein wird. Und das ist es halt einfach nicht.
Ja.
Das erste Gebiet ist sehr, sehr viel näher an den alten Spielen als das, was darauf folgt.
Und ich glaube, deswegen sind auch viele gerade so noch so begeistert. Weil das ist auch wirklich Next-Gen-Stalker, wenn man so will.
Ja, ich glaube, das ist genau diese Zwickmühle, auch eine vielleicht designphilosophische Zwickmühle, in der ein Stalker 2 sitzt, weil Stalker 2 ist ja genauso wie ein Gothic es war oder weiß ich nicht, ein Escape from Tarkov vielleicht, ist eines dieser Spiele, die, wenn ich das auf ein Fußballstadion übersetze, wegen denen Leute in der Kurve stehen mit so einem Plakat gegen den modernen Fußball.
Ja.
Ne? Es ist so, ja, Jonas weiß, was ich meine, genau, aus Dortmund. So, also es ist, das heißt nicht, dass ihnen das moderne Fußballspiel nicht gefällt, sondern es ist ein Plakat gegen die Kommerzialität, gegen alles, was halt heutzutage zu Geld gemacht wird im Fußball, wo eigentlich das Kicken überhaupt keine Rolle mehr spielt. So. Und im Prinzip wollen wir nicht vergessen, dass Stalker zweimal irgendwie so NFT und Krypto-Sachen im Gespräch waren, was dann auch ein bisschen vielleicht eine moderne Richtung gewesen wäre, die wir nicht hätten sehen wollen, was sie auch zurückgenommen haben bei GC. Aber im Prinzip ist genau das, dieser Anachronismus, dieses Unzeitgemäße an einem Stalker, das, was wir ja haben wollen und was wir sehen wollen. Ne? Auch dieses Gnadenlose. Dann kommt halt ein Rudel Hunde und hält dich davon ab, während so einer Emission, wo du dringend Schutz suchen musst, in so ein scheiß Haus reinzugehen, weil du halt 5 Hunde am Bein hast dabei. Ja? Aber cool. Ja? Natürlich ist es gemein, es ist unfair. Dann kommen irgendwie noch Banditen um die Ecke und sagen, hey, du kämpfst gerade gegen Hunde, aber stirb doch einfach, weil wir auf dich schießen auch noch. Cool. Ja, natürlich, ne, hat mit Fairness nichts zu tun, hat mit moderner Zugänglichkeit und Spielerführung überhaupt nichts zu tun, aber es ist geil. Und gleichzeitig hast du halt dann so lohnende Momente, dass du irgendwo ein cooles Artefakt birgst, irgendwo mitten in so einem Anomalienfeld, wo du dich reinkämpfst und sowas. Ja.
Das betrifft ja auch das, was wir in unseren Tests auch kritisiert haben, ist ja zum Beispiel das Inventarsystem und auch die veralteten Survival-Mechaniken, weil die haben sie halt 1:1 auf Call of Pripyat übernommen. Wir kritisieren das nicht, weil es in diesem Spiel nicht prinzipiell funktioniert hätte. Ich glaube, wenn es von dem Scope her einfach viel kleiner gewesen wäre, dann wären die gar nicht so negativ aufgefallen.
Ja.
Aber dadurch, dass diese Open World, die ist halt, ich finde, man merkt, dass GSC irgendwann an dem Punkt war, wo sie nicht so richtig wussten, in welche Richtung sie gehen wollen. Weil auf der einen Seite halten die sich halt 1:1 an die alten Spiele. Auf der anderen Seite wollen sie halt einen riesigen Sprung machen. Und das passt einfach nicht zueinander. Also du kannst diese beiden Sachen, so wie sie jetzt sind, nicht verheiraten. Wenn du halt ein Inventarsystem hast, das dich super nervt, weil du jetzt einen Questgegenstand bekommen hast, der 12 Kilo wiegt und du musst jetzt 4 Kilometer laufen. Das ist halt was anderes, als wenn du irgendwie überladen bist in einem Shadow of Chernobyl, wo du halt, keine Ahnung, ein paar Meter läufst bis zum nächsten Punkt oder bis zum nächsten Gebiet. Das sind einfach sehr unterschiedliche Gewichtungen und deshalb kritisieren wir. Und deshalb kritisieren wir das. Also auch die Survival-Mechaniken, die wären in einem kleineren Rahmen, würden die gar nicht auffallen. Aber wenn du halt merkst, dass du bei einer Reise 10 Würstchen und 5 Brötchen gegessen hast, dann denkst du dir, oh, wie oft muss ich jetzt noch ins Inventar gehen? Das ist halt einfach diese Frequenz, die Gewichtung des Ganzen. Und in der Open World, die sie halt geschaffen haben, funktioniert das einfach nicht und fällt einfach aus der Zeit. Weil sie versuchen, modern zu sein, sind es dann aber nicht. Und das kreiert einfach einen ganz komischen Clash.
Ich finde, Nathalie hat das auch schön im Test oder im Vorabtest bei sich geschrieben, dass eben bei allen diesen Mechaniken du dir die ganze Zeit auch so ein bisschen die Frage stellst, warum habt ihr das denn dann nicht ein Stück weiter gemacht? Warum gibt's zum Beispiel kein Kochen beim Survival, wenn du sowieso so lange unterwegs bist, unterwegs auch immer wieder so Lagerfeuer triffst? Wieso kannst du sowas nicht machen? Wieso ist die Schnellreise so schlimm? Ich weiß, Stalker, Realismus, Schnellreise, aber die Schnellreise, die es gibt, die ist furchtbar, die ist sehr teuer, kann sein, dass dir auch noch Schnellreisepunkte wegfallen. Und bei der Größe und bei den Wegen kann das nicht sein. Also das ist halt wirklich einfach nicht durchdacht. Und nochmal, auch das Inventarmanagement, das ist nicht so, dass man da sitzt und denkt so, ja, okay, cool, ich muss planen, wie ich das einteile, weil ich ja nicht so viel tragen kann. Und hier, im Endeffekt hat man einfach so viel durch Quest-Items teilweise, auch die übrigens auch wiegen. Das ist nicht Quest-Item, kann man teilweise nicht mitnehmen, wenn man zu viel hat. Ne? Das ist komplett Beschugge. Und es ist nicht so, dass man das wirklich planen kann, weil man braucht die ganzen Sachen auch. Man braucht die Munition, weil auf langen Wegen wird man überfallen und braucht die Munition. Man braucht die Heil-Items, man braucht die Essens-Items. Man kann wirklich nicht viel davon wegschmeißen. Und selbst wenn man das gut aussortiert, kommt man sehr schnell wieder an einen Punkt, wo man zu viel hat. Deswegen, ich möchte das nur noch mal betonen, das stimmt. Diese Systeme passen nicht auf diese Größe. Und ich glaube auch da, dass vielen noch nicht bewusst ist, wie sehr sich das langfristig auf den Spielspaß auswirkt.
Zum Thema Schnellreise. Also bei mir ist es mittlerweile so, ich habe mir halt ein paar Dörfer verbaut, also weil ich denen nicht geholfen habe und die sind jetzt einfach nicht mehr da. Und auch die Hauptstory verändert ja auch Sachen. Also dann hast du vielleicht ein Lager, wo auch ein Ortskundiger ist, also eine Schnellreise. Und dann hast du es plötzlich nicht mehr, weil du eine Hauptquest gemacht hast. Und mein ganzer Süden und Südwesten, ich habe keinen einzigen Reisepunkt dort. Und ich glaube, das wäre zum Beispiel super schnell gefixt, wenn sie sagen, okay, wir haben ja jetzt hier unser A-Life 2.0-System. Lass das doch ein bisschen weiterdenken. Wieso sind die Ortskundigen immer nur im Lager? Lass doch ein paar wandernde Ortskundige einbauen, die sich halt auf der Map immer bewegen. Und dann kann ich halt gucken, ah, da ist gerade einer. Ich muss ja eh gerade schnell reisen, dann lass das doch benutzen. Ich finde, also wenn man es halt ein bisschen weiter gedacht hätte, da gibt's definitiv Lösungen für, mit Systemen, die sie ja eigentlich schon haben möchten. Also gerade, dass die NPCs halt unabhängig von dir in dieser Welt existieren und rumlaufen sollen. Ich finde, davon merkt man halt noch nicht so viel. Aber das wäre so ein Anknüpfungspunkt, wo ich gesagt hätte, okay, das finde ich irgendwie cool.
Ja. Ganz schnell ergänzend, es gibt sogar so viele andere Spiele, die coole Ideen haben, wie man das auch immersiv und gut in der Open World integriert. Ich denke an Kingdom Come Deliverance, wo man schnell reisen kann, wo unterwegs was passieren kann. Dragon's Dogma, wo selbst wenn man nichts hat, mit einem Karren fahren kann, wo auch was passieren kann. Es gibt so viele Möglichkeiten, diese Immersion nicht zu brechen und trotzdem ein System zu haben, auf das man immer wieder zurückfallen kann, wenn gar nichts mehr geht. Und ich glaube, das ist das, was auch so frustrierend ist, weil man weiß, es geht besser.
Ja, Dragon's Dogma war genau das, was ich im Kopf hatte. Du reist mit einer Karawane oder mit einer Patrouille irgendwo anders hin und es kann auf dem Weg was passieren, aber muss nicht. Wenn du Pech hast, wirst du von der Rattenflut überfallen oder sowas. Aber Rattenflut, das ist eine Geschichte, die du erzählen musst. Weil diese Ratten sind ja, also wenn du so auf so eine, nicht diese größeren Ratten, die sind okay, sondern diese wirklich diese Ratten, kleine Mini-Rattenrudel. Ja, Rattenschwärme. Genau. Und die sind halt wahnsinnig schwer loszuwerden, weil sie zu erschießen geht nicht, weil du verbrauchst unendlich Munition. Also musst du halt wegrennen. Und mich hat einmal so ein Rattenrudel wirklich quer durch eine komplette Region verfolgt. Und dann dachte ich mir, bin ich aber schlau. Da drüben weiß ich, ist eine Location in der Spielwelt, wo NPCs sind. Laufe ich doch da rein mit meinem Rattenrudel an den Fersen, weil die kümmern sich dann schon. Nö, die reagieren gar nicht. Und die Ratten laufen an ihnen vorbei und laufen weiter mir nach. Der Punkt, wo ich sie dann losgeworden bin, ist, als ich tatsächlich in eine Fraktionssiedlung reingelaufen bin, weil da fangen dann die Wachen an, auf sie zu schießen. Aber du siehst halt, es gibt auch hier diese Bruchstellen in der Weltsimulation. Weil es kann nicht sein, dass da diese Ratten einfach um die Beine von, ja, neutralen NPCs rumwuseln und die machen einfach weiter ihr Tagewerk. Ne, spiel ich halt Gitarre, hier sind ein paar mehr Ratten jetzt, aber ist ja okay. Nee, also es bricht halt dann an so vielen Stellen auseinander und tatsächlich ist der Knackpunkt Open World, weil du kannst nicht gleichzeitig gegen den modernen Fußball sein und in der Open World Champions League spielen wollen mit 64 Quadratkilometern. Also wenn, dann müssen sie oder hätten sie, aber vielleicht machen sie es auch noch, ihre Spielsysteme halt auch nochmal neu denken müssen. Ich habe persönlich weniger ein Problem damit, lange durch eine Welt laufen zu müssen, aber dafür sollte halt, während ich laufe, was Interessantes passieren. Ja, das ist ja der Knackpunkt auch da wieder, wenn du nur läufst und es ist einfach nix, oder dann ist halt mal eine Feueranomalie auf der Straße, sodass ich 2 Meter weiter rechts laufen muss. Ja, Firlefanz, ne? Es ist halt einfach nicht spannend, es ist nicht gut designt. Das Survival-System, ja, stumpf einfach, weil es auch viel zu viel Essen gibt. Also es ist ja, liegt ja überall stehen Würste.
Ja.
Und die können ja auch nicht schlecht werden. Also das ist ja,
ja
nicht so,
als das
ob
auch,
das
ja.
Essen schlecht werden kann. Du kannst es endlos lagern. Würste sind übrigens richtig schwer, würde ich nicht zu viele gleichzeitig mitnehmen.
Ja, ich habe 8 Kilo Wurst dabei.
Die kannst du einfach in deine Truhe packen, gehst ins nächste Lager, gehst wieder zu deiner Truhe, hast wieder Würste. Also du kannst, es geht dir nicht aus. Ich finde auch gerade, wenn man so diesen ganzen Survival-Aspekten so denkt, es ist nie so, dass man von Sachen zu wenig hat, wenn man halbwegs mit einem offenen Auge durch die Welt geht. Das macht aber dieses ganze Inventarsystem ja noch absurder. Also ich bin auch völlig bei dir. Ich glaube nicht, dass das per se falsch ist, aber das muss halt ein bisschen mehr auf die Größe angepasst werden, weil so ist es halt einfach nur irgendwann ab einem gewissen Punkt, gerade wenn es nach hinten raus immer länger und größer wird, das ist zu oft ein System, was aktiv daran hindert, dass du Spaß hast.
Ja, auch was die Wirtschaft angeht, Nathalie hat es ja vorhin schon gesagt,
oh ja.
Reparaturen und Upgrades sind so wahnsinnig teuer. Bei Upgrades sehe ich es ein, Reparaturen, Alter! Ja, dann ist halt meine Shotgun kaputt und ich muss quasi den Gegenwert von einem Kleinwagen überweisen, damit der da einen Tesastreifen drüber klebt oder sowas. Ne? Also Reparaturen, auch da wieder, es ist okay, weil es ist ein Endzeit-Setting. Ja, natürlich sind Rohstoffe teuer, natürlich sind die Leute, die Waffen reparieren, super gefragt und wahrscheinlich die reichsten, die es gibt in so einer Zone. Also auch da, es ergibt Sinn lore-mäßig, aber es gibt halt keinen Sinn spielmechanisch, weil du durch das Tragelimit so wenig an Loot auch dabei haben kannst und mitnehmen kannst, um es dann zu verkaufen, dass halt Geld verdienen eine Tortur ist in diesem Spiel. Und
ich
zwar
weiß,
eine.
Was jetzt kommt.
Es ist wirklich, also ja. Ich habe zum Beispiel, um das mal in Zahlen zu nennen, ich habe aktuell einen Anzug, den ich für 92.000 Marken reparieren kann. Nicht upgraden, einfach nur reparieren. Man verdient bei Nebenquests, keine Ahnung, 1.000, 1.500 Marken. Bei Hauptquests, wenn man Glück hat, 20.000 bis 30.000. Du kannst, du findest unfassbar viele kaputte Waffen, aber kaputte Waffen kannst du, also wirklich rot kaputte Waffen, kannst du nicht mehr verkaufen. Es lohnt sich nicht, die zu reparieren, um sie dann zu verkaufen. Das ging vor dem allerersten Patch am 13. November, ging das. Da konntest du reparieren und sie dann teurer verkaufen, dann hast du Gewinn gemacht. Und dann kam 130 Gigabyte Update und dann ging's nicht mehr. Und wir hatten schon so einen Tipp geschrieben, weißt du, so verdient ihr schnell Geld, verkauft eure Waffen, nachdem ihr sie repariert. Okay, nein, delete. Und das ist halt einfach, du hast keine Möglichkeit, also nicht mal eine grindy Möglichkeit, wirklich viel Geld auf einmal zu machen, sondern du verdienst halt immer so, danke, hier ist ein bisschen Trinkgeld. Thanks, ja. In 5 Jahren kannst du vielleicht auch reparieren. Und das ist sau schade.
Und das Ding ist halt, wenn man darüber nachdenkt, ist ja schon klar, die Waffe ist repariert, ist nicht mehr neu, klar, ist nicht mehr so viel wert. So, wenn man da realistisch drüber nachdenkt, dann kann man ja sogar sagen, okay, es entbehrt einer gewissen Logik. Aber das ist spielmechanisch kompletter Mumpitz dann halt, weil es halt keine Alternativen dafür gibt. Ich hab ganz oft auch einfach den Eindruck, dass man hier ganz oft zwingt so, oh, wir müssen realistisch sein, aber irgendwie so ein bisschen aus den Augen verliert, diese Balance zwischen Realismus und Spaß einfach zu finden.
Ja, das, was dich bestraft, ist einfach auch da wieder die Größe der Welt. Auch das, wie ihr gesagt habt, das Tragelimit an sich wäre ja gar kein Problem und es passt wunderbar zu so einem Spiel, wenn es nicht dazu führen würde, dass ich nicht mehr laufen kann, was dann dazu führt, dass die Laufwege sich nochmal potenzieren, weil ich nach 3 Schritten völlig erschöpft bin. weil sich dann erst wieder mein Ausdauerbalken nachfüllen muss. Also du fühlst dich bei jedem, je weiter du kommst, ne, und je mehr sich diese Weite vor dir öffnet, fühlst du dich immer mehr so, als würde das Spiel sagen, ja, das ist doch dein Problem hier. Und es ist auch okay zu einem gewissen Punkt, aber es ist halt nicht notwendig gewesen, wenn man das Spiel kompakter angelegt hatte. Auch, dass ich halt denke, okay, da drüben ist jetzt halt irgendwie eine Fabrik voller Banditen. Könnte ich hingehen? Weil es könnte ja cooles Loot dort sein. Cooles Loot ist selten, aber es könnte ja sein, dass da ein neuer Waffenaufsatz zum Beispiel für mich wäre. Aber wenn ich dann gegen diese Banditen kämpfe, verbrauche ich so viel Munition, dass es eigentlich schon wieder sich nicht mehr rechnet, ja, jetzt mal rein betriebswirtschaftlich gedacht in dieser Stalker-Welt, wenn ich dabei halt 200 Kugeln Sturmgewehrmunition verschieße, ist es halt nichts, was ich dadurch wiederbekomme und dann finde ich nicht mal was Geiles. Und dann kommt ein Rudel Hunde. Und ja, natürlich, unfair, gnadenlose Welt, aber es ist doch auch nicht befriedigend, dann irgendwann einfach das Gefühl zu haben, jeder Schritt, den ich gehe, ist eigentlich nur dazu da, mir Ressourcen wegzunehmen, mir Würste aus dem Inventar zu nehmen und dafür zu sorgen, dass ich Munition verschieße und dann meine Waffen auch noch teuer reparieren lassen muss, nur um irgendwie eine Spielökonomie am Laufen zu halten oder ihr einen Sinn zu geben, die halt nicht funktioniert. Also,
was hat besonders traurig daran ist, und das zieht sich bei mir bislang weiterhin durch, ist, dass es gibt ein paar Stashes, die Vorbestelle bekommen. Und das sind mit Abstand die besten Items, die du findest. Und das ist halt wirklich
Stashes, ne?
Ja, das ist halt wirklich was, wo ich mich frage, wie man das machen konnte. Weil die Belohnung vom Erkunden ist so wichtig bei einer Open World. Und da die Balance zu finden ist schon schwierig genug. Dann kann man doch nicht die besten Sachen hinter sowas verstecken. Ich verstehe das einfach nicht.
Ja, ich habe meine Verschwörungstheorie, warum sie diese Stashes der Journalist genannt haben, damit sie hinterher sagen können, aha, die Spielepresse. Die hat es gekriegt. Die hat hier ihre Easy Games, Easy Mode Stashes gekriegt. Stimmt aber nicht, sind Vorbesteller Stashes. Ja, die Figur heißt nur der Journalist, der sie platziert. Wir haben nichts damit zu tun. So.
Aber Journalist ist ein gutes Stichwort, weil natürlich sind wir jetzt gerade in einer anderen Situation als so der normale Spieler da draußen.
Ja, genau.
Weil wir in einer Woche dieses Spiel halt versucht haben durchzuprügeln, was wir nicht geschafft haben, aber natürlich hat es dann nochmal einen anderen Eindruck, wenn du, also ich erinnere mich, dass ich einen Tag hatte, wo ich zwischen Kick-Off, also unser Meeting, das wir um 10 Uhr haben, und unser Kick-Down, unser Meeting, das wir um 16 Uhr haben, habe ich eine Quest geschafft, weil ich den Rest einfach nur rumgelaufen bin. Und natürlich frustriert das dann nochmal sehr viel mehr, weil du dir denkst, eigentlich wollte ich doch vorankommen und ich habe jetzt nichts geschafft einfach an meinem Arbeitstag. Und ich glaube, wenn ich mir die Zeit hätte nehmen können, das so zu spielen, wie ich will, ohne Deadline oder ohne sonst irgendwas, dann wird es auch noch ein Stückchen anders auf mich wirken. Aber dann wiederum denke ich mir, okay, wenn ich an einem Abend einfach nur 2 Stunden Zeit habe zu spielen und ich will was Cooles erleben und dann laufe ich nur und es passiert nichts, dann ist es doch auch nicht befriedigend. Also das ist so, es gibt halt einfach kein Szenario, das ich mir gerade vorstelle, wo das wirklich Spaß machen kann, nach 10 Stunden. Also am Anfang fand ich das auch cool, weil ich dachte, oh, das ist so schön hier alles. Und es ist ja irgendwie voll Stalker-Romantik, wenn man einfach so durch die Gegend läuft und sich alles angucken kann. Aber irgendwann wird das halt sehr, sehr schnell sehr alt.
Ja, und ergänzt dazu nochmal eben, auch das wieder, was ich absolut nicht nachvollziehen konnte, war einfach, am Anfang trifft man so viele coole Anomalien auch einfach, ne? Das Mondfeld, dann auch einfach nur architektonisch, wie diese, was sind das, Windanomalien vor diesem U-Bahn-Eingang.
Mhm.
Super schön.
Oder diese Bulba, die alles.
Ja,
so,
genau, die alles mal ansaugt und so.
Ja.
Und 80% von dem, was man dann hinterher in der Open World findet, wenn es nicht gerade irgendwie in Missionen geht, ist halt einfach Blitz, Wind, dann diese Glas, nenne ich mal, Anomalie, wo man so durchläuft, die anschneidet.
Fast
oder,
so schlimm wie Hunde.
Ja, oder eben diese Wasserbobbles. Das war's. Also das ist 80% von dem, was man sieht. Von diesen wirklich einmaligen, coolen Sachen fehlt irgendwie jede Spur. Und das ist eben auch wieder, und ich komme da auch immer wieder drauf zurück, so die Größe. So offensichtlich hat man gedacht, ja, da müssen Anomalien hin. Aber die verlieren so ein bisschen einfach von ihrer Faszination, weil es eben zu viele von diesen 0815-Anomalien sind.
Ja, also später hinten raus gibt's noch ein paar Orte, die auch noch mal echt beeindruckend aussehen und halt auch noch mal was Besonderes sind. Will ich euch jetzt nicht vorwegnehmen, weil es halt so selten ist. Aber was ich zum Beispiel auch schade finde, ist, dass es nicht einfach in der Vielfalt der Mutanten beispielsweise auch nichts geändert wurde. Also bisher habe ich keinen Mutanten getroffen, den es nicht auch schon in den alten Spielen gab. Und dann denke ich mir, warum nicht noch mehr einbauen? Warum nicht noch mehr Varianz? Auch vielleicht vom Kampfgefühl irgendwas Spezielleres, weil die meisten Mutanten, anders als die menschliche KI, die sich dann irgendwie immer auch verstecken kann und aus dem Hinterhalt ballert oder so, ist ja das Prinzip bei fast allen Mutanten dasselbe. Die springen dich an, du musst dich halt genug heilen und gleichzeitig eben ballern und irgendwann fällt's halt zu Boden. Und da halt ein bisschen mehr, also zum Beispiel mehr Richtung auch diese Poltergeister, die da halt Sachen nach dir werfen. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Ich mag Poltergeister sehr, auch wenn die super nervig sind. Aber mehr Varianz bei den Mutanten, neue Mutanten, wo man halt vielleicht auch Veteranen, also Stalker-Veteranen wirklich abholen kann und überraschen kann. Weil bisher gab es halt keine Situation, wo ich mir dachte, oh mein Gott, was mache ich? Ich weiß nicht, wie ich den, kann ich den überhaupt töten? Das hatte ich in den alten Spielen, weil wenn ich da zum ersten Mal so einen Controller gesehen habe, dachte ich mir, oh nein, was tue ich jetzt? Ich komme dagegen doch gar nicht an. Hier bin ich halt so, ah, okay, dann hole ich jetzt mal meine Shotgun raus. Ja. Also ich weiß schon, was ich zu tun habe. Und ich hätte mir einfach gewünscht, als jemand, der die Spiele auch schon kennt, mehr überrascht zu werden, mehr mit Situationen konfrontiert zu werden, die, wo ich halt einfach erstmal gar nicht weiß, was ich zu tun habe. Und ich glaube, das ist auch ein sehr spannender Punkt, so, weil sie wollen ja eine neue Zielgruppe auch erreichen mit dem Spiel. Und ich glaube, das ist etwas, was ihnen extrem schwer fallen wird, weil es ist sowohl als aus Story-Sicht schwierig, als auch einfach dieses zu vermitteln, wie dieses Pacing, wie dieses Spiel überhaupt funktioniert, dass ich glaube, da werden Spieler einfach reingehen. Ich habe es auch schon teilweise in Kommentaren und Steam-Reviews gelesen, dass Leute, die die Spiele nicht kannten, da reingegangen sind und meinten, das sagt mir gar nicht zu. Also ich check's nicht. Es ist einfach nur unfair. Das macht keinen Spaß. Und ich glaube, sie kriegen es nicht so richtig hin, zu vermitteln, warum Stalker-Spiele eigentlich so genial sind und einzigartig bis heute. Und das fand ich dann irgendwann sehr schade. Also ich finde, bei der Story am Anfang, Skiff ist ja zum ersten Mal ein Charakter, der außerhalb der Zone quasi gelebt hat sein ganzes Leben und jetzt erst reinkommt und damit irgendwie keine Verbindung hat. Und man merkt am Anfang, dass er dann auch so Einsteigerfragen stellt. Also dann ist er so, ja, aber Monolith und Wunschgänger, was ist denn das überhaupt? Das weiß ich ja alles nicht. Das heißt, auch neue Spieler können über ihn mehr von dieser Welt lernen. Aber irgendwann ist dann da so ein Bruch drin in der Hauptquest, wo er anfängt, irgendwie so richtig krasse Details rauszuhauen, wo du dir denkst, Moment, das muss ich jetzt kurz selbst googeln. Also das habe ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm. Und er fällt quasi diesen Neueinsteigern sehr in den Rücken in dem Moment. Und die Story, das verliert dich halt sehr schnell, wenn du dich halt nicht auskennst. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich hätte es ihnen auch sehr gewünscht, also den Entwicklern, dass sie damit wirklich eine neue Zielgruppe ansprechen können. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das Spiel das so schafft.
Und nochmal, die Story ist nicht verkehrt, sie ist einfach nur teilweise ultra verwirrend geschrieben. Ich finde auch nach wie vor, dass es eine gute Motivation ist. Ich finde, der Anfang zieht sich ein bisschen zu sehr. Also man hat zu lange diesen Spießrutenlauf, was ich aber auch jetzt nicht per se schlecht reden möchte, weil dafür viel Freiraum für Nebensachen und so ist. Aber grundsätzlich ist die Story nicht verkehrt. Das ist nur das, was Nathalie sagt. Also es gibt einen Punkt, den hatte ich, glaube ich, vor 2 Tagen, wo es dann anfängt mit Sachen, wo ich selber danach gucken musste, wer war denn das nochmal? Ich habe keine Ahnung, von wem da redet, aber Skiff gibt den plötzlich und das ist so komisch.
Ja, am Ende sind es wahrscheinlich ihre Ambitionen, die ihnen Beine gestellt haben. Ich glaube, was so die Zugänglichkeit angeht für eine neue Zielgruppe, kann ihnen der Game Pass helfen und auch, dass sie den Anfang ja schon linearer gebaut haben, ne? Also das war mir schon fast zu linear, ganz der Anfang, wo du diese Scanner aufstellen musst und dann so durchgeführt wirst. Da dachte ich mir, würde sich's doch jetzt gleich öffnen, ne? Und dann könnte ich da hinten um die Ecke gehen und direkt aufs Maul kriegen. Es ist nicht ganz so, sondern es ist halt dann geführter, auch das sind halt eher modernere Gaming-Konventionen dann. Also, und dann kommst du ja auch in Gebiete, die erstmal polierter sind, die erstmal voller sind. Also ich glaube schon, dass sie ne, dich ganz gut reinbringen in das Spiel, aber durch ihre Ambitionen, das halt so groß zu machen, und sie haben das ja auch in ihrem eigenen Making-of erzählt, während der Arbeit ist der Plan immer größer geworden, und das ist immer schlecht. Also wenn du keinen klaren Plan hast, den du vom A bis B folgst, von Anfang bis Ende, also eine klare Vision, was es werden soll, sondern so beim Arbeiten denkst, ja, schraube ich doch da noch ein paar Bretter dran, dann baue ich da noch ein Türmchen drauf. Ne, so ein bisschen wie man Lego-Set baut, aber halt, dass es am Ende irgendwie ein Spiel werden soll mit 64 Quadratkilometer Open World. Ah, dann kann es halt sehr schief gehen, und es ist jetzt nicht auf einer Magnitude schief gegangen, dass man sagt, es ist unspielbar oder es ist eine komplette Katastrophe. Aber man merkt halt, dass diese kreative Vision nicht stringent war in der Entwicklung. Und ja, auch das, ne, wollen wir nicht unter den Teppich kehren, lag womöglich auch an den Bedingungen, unter denen es entstanden ist mit dem russischen Überfall auf die Ukraine, wo ja dann ein Großteil des Studios nach Prag umgezogen ist, beziehungsweise geflüchtet ist, um sich dort neu aufzubauen. Ein anderer, auch wesentlicher Teil, ist in der Ukraine geblieben. Ein Programmierer ist im Militäreinsatz verstorben. Das sind natürlich Dinge, die man nicht vergessen darf, was die Entwicklungsgeschichte angeht, und wegen der man auch dankbar sein darf, dass es dieses Spiel überhaupt gibt und dass sie das hingekriegt haben. Trotzdem, die kreative Vision ist auch nochmal davon losgelöst, halt was schon länger existiert auch als dieser Krieg, ne, und was schon vorher begonnen hat. Also, ach, es ist wirklich eine schwierige Geschichte, weil ehrlich, ich meine, vielleicht schreiben viele von euch jetzt in die Kommentare, jetzt disst ihr das arme Stalker, ja, und jetzt disst ihr hier das arme GSC. Und so ist es nicht. Also zumindest, ich kann für mich sprechen und ich glaube auch für euch, weil ihr hattet echt Bock drauf, auch nachdem ihr es ja in Prag angespielt hattet vor kurzer Zeit. Wir lieben Stalker. Und ich liebe die tollen Momente, die es hat. Ja? Und ich liebe es auch, dass es halt gerade dieses gegen den modernen Fußball so ein bisschen hat, mit dieser Art, wie es dir die Agency gibt, ne, Player Agency, dich deine Vorgehensweise wählen lässt und dich auch Aufgaben bewältigen lässt, wenn es halt sagt, okay, guck mal, hier ist ein Haus, da schwebt eine Anomalie drumherum, die alles verbrennt. Guck, wie du reinkommst. Ja, du musst rein jetzt für die Quest, aber wie du reinkommst, ich sag dir nicht, mach keinen Questmarker dahin, wo genau das Ding ist, was du brauchst, um da reinzukommen. Man merkt an ein paar Stellen, dass sie die Questmarker, die es ja gibt, so schon anders bisschen klarer führend setzen mussten, weil das halt wirklich sehr verwirrende Stellen sind, ja, wo du denkst, so, okay, wenn ich darüber laufe, bin ich halt sofort tot. Wenn ich darüber laufe, bin ich sofort tot. Wo ist denn jetzt, also, wo geht's denn jetzt hier weiter? Also bei ein paar Stellen merkt man, dass sie da halt dann versucht haben, dich kleinteiliger zu lenken, sage ich mal. Aber viele der Aufgaben, haben wir ja auch schon drüber geredet, viele der coolen Missionsideen, die drinstecken, sind dann erstmal so, guck, wie du klarkommst. Und das ist toll. Ich liebe es. Das ist ja auch ein bisschen so die Designphilosophie von einem From Software, von so Souls-likes, von einem Elden Ring, von einem Escape from Tarkov, von all dem, was so ein bisschen hardcoreiger ist. Und es ist schön, dass es das gibt. Also begrüßen wir es sehr, dass es auch hier so ist. Oder ich zumindest.
Ja, ich finde es. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass in den Kommentaren manchmal gesagt wurde, ja, GameStar hat jetzt im Test das voll zerrissen, weil ich hab's nicht zerrissen. Also, das ist auch so ein Punkt, der ist jetzt aus dem Test nicht rauszulesen, aber während des ganzen Testprozesses hatte ich natürlich die Umstände dieser Entwicklung im Hinterkopf. Und ich habe mir jedes Mal gehofft, mit jedem Patch, der da runtergeladen wurde, habe ich gehofft, bitte, bitte sei jetzt besser. Weil in erster Linie tut mir diese Release nicht für die Spieler leid, sondern für die Entwickler. Weil ich habe sie auch kennengelernt, Jonas ja auch, in Prag. Und ich habe sie auch letztes Jahr auf der Gamescom getroffen. Das sind so liebe Menschen. Und die reden mit so viel Leidenschaft und Liebe für dieses Projekt, für die ist es ja auch mehr als nur ein Spiel. Es ist ja auch ein Symbol in diesen schwierigen Zeiten. Und auch selbst in Prag lief ja nicht immer alles super. Dann hatten die einen Hackerangriff. Dann ist der Serverraum abgebrannt und so. Also es waren ja so viele Schicksalsschläge. Und gerade für die Entwickler hätte ich mir einfach gewünscht, dass es ein sauberer Release ist. Und ich bin einfach mit so viel Feingefühl, wie ich nur konnte, an diesen Test rangegangen. Wir haben extra darauf verzichtet, jetzt schon eine finale Wertung zu geben, eben weil die Umstände gerade so kompliziert sind. Und dann halt zu sagen, ja, GameStar zerreißt das, nein. Aber am Ende des Tages müssen wir halt das bewerten, was die Leute auch kaufen können. Und wenn ihr das kaufen wollt, wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt, go for it. Ich finde das cool. Und wenn ihr da eure Zeit jetzt schon reinstecken wollt, das ist eure Entscheidung. Meine Aufgabe ist halt zu sagen, aktuell ist der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um Stalker 2 so zu erleben, wie es eigentlich gedacht ist und wie man damit Spaß hat. Und das ist eigentlich alles, was unsere Tests aussagen wollten. weil wir haben das alles in unseren Fazit geschrieben. In den besten Momenten haben wir so unfassbar viel Spaß mit Stalker 2. Ja, ich finde, es kommt nicht an die Niveaus der alten Spiele heran. Einfach auch wegen diesen Designentscheidungen, über die wir gesprochen haben. Aber im Kern ist es einfach ein tolles Spiel und es macht so viel Spaß und es sieht fantastisch aus. Und wenn da halt einfach dieses Technikgerüst irgendwann gepatcht wird, und das werden die irgendwann patchen, es mag vielleicht Monate, Jahre dauern, aber irgendwann werden sie es in einen spielbaren Zustand bringen, dann ist es halt auch ein echt cooles Spiel. Es ist nicht revolutionär, es macht das Genre jetzt nicht irgendwie, es erfindet es nicht neu, aber für Fans von Stalker wird es halt ein cooles Erlebnis. Und ja, ich finde es einfach sehr schade, wie auch die Tests jetzt angekommen sind bei den Stalker-Fans, die das dann sofort angefangen haben zu verteidigen, ohne es zu spielen, weil wir wollten da absolut niemandem was Böses und machen das Spiel ja auch nicht schlecht. Aber es ist halt in einem Zustand erschienen, in dem es halt nahezu unspielbar ist, stellenweise.
Wir sind übrigens auch Stalker-Fans. Ich weiß nicht, ob Micha das gerade genug gesagt hat, aber wir mögen das auch. Wir wollten, dass das sehr, 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 sehr gut wird. Wir haben uns da richtig, richtig drauf gefreut. Und die gute Nachricht ist, es wird gerade auch graduell immer besser. Es ist noch weit davon entfernt, in dem Niveau zu sein, wie es hätte erscheinen sollen. Aber zumindest sind wirklich Fortschritte erkennbar. Nur, genau wie gerade gesagt, also bis wir können es halt noch nicht guten Gewissens empfehlen, im aktuellen Zustand, bis das mal richtig rund gepatcht wurde.
Ja, ich werde das jetzt einfach immer so ein bisschen spielen, immer ein bisschen weiter, hier zum nächsten Hunde-Debakel, hier zur nächsten interessanten Sache, die ich in der Welt finde, zur nächsten Anomalie, zur nächsten Quest und mir ganz, ganz unendlich viel Zeit damit lassen. Das ist der Luxus, den ich mir nehme, was das Spiel angeht, den ihr euch auch nehmen könnt. Und der Punkt ist, wenn ihr es jetzt nicht kaufen möchtet, dann kauft es einfach nicht. Ne? Entweder spielt es im Game Pass an, das geht ja auch, oder ihr spielt die alten Stalkers und kauft die, wenn ihr sie noch nicht kennt. Denn auch die, würde ich jetzt nicht sagen, spielen sich super glatt poliert, ja? Aber macht ja nichts. Dann seht ihr, wo das Ganze herkommt. Ihr helft auch GSC damit. Ja? Auch das bringt ihnen ja dann nochmal Einnahmen sozusagen. Und wenn ihr dann möchtet, könnt ihr zum Beispiel auch euch Stalker Anomaly anschauen, was ja nicht mal eine Mod ist, sondern ein eigenständiges Spiel, das alle drei alten Stalker-Spiele quasi miteinander verbindet, ausbaut, die Weltsimulation nochmal ausbaut. Und auch das ist ein spannendes und cooles Erlebnis, ja, was man empfehlen kann. Also es gibt auch Dinge einfach zu tun beim Thema Stalker, während man noch wartet, bis Stalker 2 weiter gepatcht wird, weil natürlich werden die da dranbleiben. Also die werden da weiter dran arbeiten. Das war bei den alten Spielen schon so. Und es gibt auch jetzt Dinge, ne, die sie schon anpacken. Und ja, Spielsysteme sind immer ein bisschen schwieriger zu fixen. Ne, also wie sie das mit dem Wirtschaftssystem machen, das Tragelimit erhöhen, aber oder Sachen billiger oder irgendwie ne, neues Schnellreisesystem, wird auch schwierig. Ne, aber trotzdem, ne, auch das werden sie sehen und aus dem Feedback erfahren, was sie bekommen jetzt zu dem Spiel. Und sich hoffentlich anschauen und dann dran weiterarbeiten. Also das soll mein versöhnlicher Abschluss sein für heute. Es ist jetzt schon cool, es ist einzigartig, es ist Stalker, aber es ist nicht in dem Zustand, wie es hätte rauskommen sollen. Auch den Entwicklern zuliebe, das hast du sehr schön gesagt, Nathalie. Und was wir machen, ist einfach, wir sagen es halt. Ne? Wir zeigen euch einfach, wie es ist. Was dann passiert, liegt bei euch. Ob ihr sagt, okay, komm, ich schmeiß mich rein in die Rattenschwärme. Ja klar, unbedingt, sofort. Wenn ihr sagt, nee, ich warte lieber noch oder ich schau mal, wie es in ein paar Monaten ist oder wie es an Weihnachten ist, ne, wenn ich eh Zeit habe mit der Familie, einfach so ein bisschen mich von Kapuzenmännchen verfolgen zu lassen über Weihnachten, dann mach ich das.
Dong, dong, dong.
Es gibt nichts Weihnachtlicheres als ein Kapuzenmännchen, was dir überall hin folgt und dabei gruselige Geräusche macht. Ganz wundervoll. Jonas, Nathalie, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, um uns nochmal auch ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu geben, wie schwierig dieser Test war. Vielen Dank auch an euch alle da draußen. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Finden von stehenden Würstchen, wenn ihr Stalker 2 spielt. Oh, das habe ich gar nicht gesagt. Was ich sehr schade finde, ist, dass keiner drauf reagiert, wenn ich die Wurst stehle.
Ja.
Ist ja auch, ne? Ist ja auch nicht in der Weltsimulation, dass sie Diebstahl ahnden. Teilweise kann ich in Kneipen die Wurst und das Essen und die Getränke vom Tisch stehlen und dann
die
den Wirt verkaufen.
Ja,
ich kann sie ihm ja dann zurückverkaufen, sogar dem Wirt. Hey, ich habe da drüben eine Flasche Wodka gefunden. 30 Kronkorken, nee, 30 Marken, dann gehört sie dir. Ja. Also, ne, das sind halt so die Dinge, die in der Weltsimulation dann nicht vorgesehen sind. Auch kein großes Problem, aber Das hatte ich noch hier auf meiner Liste stehen. Jetzt ist sie abgehakt. Vielen Dank, ihr beiden. Vielen Dank an alle, die uns zugehört und zugeschaut haben. Macht's gut. Und vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn wir über Stalker wieder reden, weil ich glaube, das ist ein Thema, was uns jetzt auch natürlich noch begleiten wird und was wir uns auch weiter anschauen werden. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.